Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Und ich weiß, einige freuen sich, das zu hören. Bei der Erwähnung der Puccini-Oper Il Trittico gab es ein O und A heute Nachmittag in der Redaktionsvideokonferenz und viel zu selten aufgeführt, fanden manche Kollegen, weil sie diese Arie O Babbino Caro, mein lieber Papa, so regelrecht ins Herz geschlossen haben. Aber jetzt ist sie doch auf der Bühne. Gerade ist die Premiere der Inszenierung von Axel Ranisch in Hamburg zu Ende gegangen. Ich spreche später darüber mit meiner Kollegin Elisabeth Richter. Den Gender Pay Gap, also den Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, gibt's natürlich auch in Kunst und Kultur. Und zwar liegen nicht nur die Honorare für Frauen unter denen der Männer, auch der Preis, der für die Arbeiten der Künstlerinnen bezahlt wird, ist niedriger. Noch. Denn Kunst von Frauen kommt. Auf der Biennale in Venedig zum Beispiel waren 90% der ausgestellten Werke von Frauen. Und Ausstellungen wie die im Kölner Museum Ludwig, die sich dem Werk einer einzigen Frau widmen, die helfen vielleicht auch, das mit der wortwörtlich ungleichen Bewertung zu verändern. Im Museum Ludwig hängen 230 Arbeiten von Ursula Schulze Blum. Bunte Gemälde, oft mit großen Gestalten, in die ganz fein viele andere Wesen und Gebäude eingemalt sind. Ein bisschen wie bei Gustav Klimt, nur nicht so jugendstilig, sondern surrealistischer. Über die erste Retrospektive von Ursula Schulze Blum mit dem Titel Ursula, das bin ich. Na und spreche ich mit Susanne Lurweg. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Retrospektive ist nach dem Selbstporträt mit dem Titel Das bin ich, na und benannt. Und daraus spricht so eine nonchalante Lakonie, ein feministisches Selbstbewusstsein möglicherweise. Das hat Ursula Schulze Blum allerdings auch erst 3 Jahre vor ihrem Tod 1999 gemalt, dieses Bild. Wie hat sie sich in den Jahrzehnten vorher gesehen?
Ja, gesehen, dargestellt hat sie sich immer wieder. Also diese Ausstellung ist voller Selbstporträts, aber ich finde, da hat sich schon so ein Selbstbewusstsein auch in den Bildern entwickelt. Wenn man reinkommt, hängt direkt ein Selbstporträt aus den 50er Jahren. Das ist schwarz-weiß gehalten, eher streng, und dieses Titelgebende, das bildet so ein bisschen den Rahmen am Ende der Ausstellung. Also dieses Ursula, das bin ja ich, na und, das ist schon so ein bisschen anders. Also wirklich sehr viel bunter, da ist sie zu sehen, mit viel Schmuck, anderen Preziosen und wie dem zu jener Zeit noch nicht in Verruf geratenen Pelz. Den hat sie sehr, sehr gerne benutzt. Und ja, wie hat sie sich gesehen? Also sie war ja Autodidaktin und damit ist sie relativ entspannt umgegangen, was ja bewundernswert ist. Denn der Kunstbetrieb ist ja durchaus akademisch. Das war sicher vor 50, 60, 70 Jahren, als sie angefangen hat zu malen, nicht leichter als heute. Und gemalt hat sie eben nicht immer sich selbst, aber thematisch kreist ihr ganzes Werk um sie. Und das kann man natürlich nicht ohne gesellschaftliche Zusammenhänge jener Zeit sehen. Und das ist ganz interessant. Also die Arbeiten von Ursula Schulze Blum, die wirken auch heute noch total aktuell und modern. Besonders finde ich jene Bilder, die so fantasievoll sind. Also wenn da diese Fabelwesen, die verschmelzen dann mit Wiesen, Wäldern, was auch immer, da scheint alles gleichberechtigt. Da gibt es keine Hierarchien, keine Grenzen. Und das ist vermutlich, könnte ich mir vorstellen, ganz interessant für ein jüngeres Publikum. Das hofft und glaubt auch der Kurator Stefan Diederich.
Es ist eine sehr wertfreie Sicht sozusagen auf alles Seiende. Alles wird gleichberechtigt behandelt. Alles wird auch mit ähnlichen malerischen Strukturen ins Bild gesetzt. Das ganze Bild wird mit Strukturen überzogen, die gleichermaßen Mensch, Tier, Pflanze zusammenbinden. Das schließt natürlich auch eine klassische binäre Sicht auf Geschlechterrollen aus. Es gibt eigentlich nur das Seiende und das ständig im Wandel sich Befindliche im Mittelpunkt ihrer Werke.
Ja, und ihre Werke, die sind auch durchaus unterhaltsam und ziemlich ironisch. Also es gibt ein Bild, da sind Pilzköpfe drauf zu sehen. Also da beruft sie sich so ein bisschen auf die Popkultur, auf die Beatles. Aber ganz besonders schön, interessant, spannend wird es immer dann, wenn eben alles so ineinander fließt. Also Felsen, die aussehen wie menschliche Köpfe. Ich finde, das hat was zutiefst Empathisches.
Also Felsen, die zusammenfließen als menschliche Köpfe, das hört sich ja schon mal irgendwie surrealistisch an. Welchen kunsthistorischen Strömungen kann man sie zuordnen oder von welchen war sie beeinflusst? Oder vielleicht ja auch von der informellen Kunst, mit der hat sie ja in Gestalt ihres eigenen Mannes Bernhard Schulze zusammengelebt.
Genau, mit ihm hat sie zusammengelebt und ich denke, da hat sie auch mal rübergeguckt. Die hatten ein Atelier nicht durch Wände getrennt und haben sich sicherlich gegenseitig inspiriert. Und stimmt, man würde sie direkt gerne in diese surrealistische Ecke packen und sie ist auch wohl eine große Bewunderin von Max Ernst gewesen. Aber das ist zu kurz gegriffen, denn dieses Autodidaktische hat womöglich dazu geführt, dass sie sich in alle möglichen Richtungen bedient hat. Also so von allem so ein bisschen, sage ich mal, bei den Surrealisten, wenn sie aus dem Körper eines Geschöpfes ein pferdeähnliches Wesen wachsen lässt. Das nennt sie dann Einhorn. Dann hat sie sich bedient sehr viel bei der Mythologie, wenn sie dann mal hübsch die Büchse der Pandora öffnet und mit Pelz dekoriert und gar kein Unheil anrichtet. Sie passt einfach nicht in eine Kunstrichtung. Vielleicht kann man ihr eine Geisteshaltung zuschreiben, sagt Kurator Stefan Diederich.
Wenn man Surrealismus als eine Art Geisteshaltung bezeichnet, als eine Grundhaltung, aus der heraus sozusagen die eigene Sicht auf die Welt und auch die Verarbeitung der Welt funktioniert, dann wäre das vielleicht noch am ehesten eine Vokabel, die passen würde, aber sicherlich nicht in diesem engeren Stilbegriff.
Ja, also kein enger Stilbegriff. Man taucht da wirklich ein in so einen ganz eigenen Ursula Schulze-Blum-Kosmos, der vor allem meistens mit ziemlich kräftigen Farben daherkommt. Kein Gut und Böse und ab und zu auch wirklich unterhaltsame Titel. Da sollte man mal drauf gucken. Also Ophelia in Bangkok fand ich sehr hübsch. Da liegt eine mehr oder weniger verträumte Frau. Es gibt noch ein anderes Wesen im Bild. Und man würde ja normalerweise an die leicht schwindsüchtige Geliebte von Hamlet in Dänemark denken und das Ganze nicht unbedingt im schwülwarmen Thailand verorten.
Und warum hat es so lange gedauert, bis man ihr eine so große Ausstellung gewidmet hat?
Ja, das fragt man sich ja immer, warum dauert das so lange, bis Frauen dann mal so gesehen werden? Jetzt ist inzwischen wohl die Zeit reif für solche Ausstellungen, würde ich sagen, wobei Ursula Schulze-Blum in den 60er, 70er Jahren absolut eine Größe war im Kölner Kunstbetrieb, der damals ja noch ein bisschen wichtiger war, als er heute wohl ist, würde ich mal annehmen. Also da war sie durchaus stilprägend, aber eben, sie konnte zum Beispiel nur nachmittags zeichnen, weil vorher, da musste sie nämlich ihrem Mann, von dem sie sagte, ist ein großer Künstler, aber noch größerer Egoist, das Atelier organisieren, mit Galeristinnen, Galeristen telefonieren und so weiter und so fort. Da war sie eingeschränkt. Also das dauerte eine Zeit lang und die Ausstellung ist nicht nur heiter, nicht falsch verstehen. Da sind nicht nur bunte, schöne Fabelwesen, da gibt es auch sehr grausige, dunkle Nachtmare. Da verarbeitet sie Kriegserinnerungen und sonstige Traumata. Vielleicht war das nicht möglich, das in der Zeit so groß auszustellen. Sie war einfach eine Zeit lang vergessen. Also auch diese ganz große Installation, die am Ende der Ausstellung zu sehen ist, ein Pelzhaus, das erinnert an eine mongolische Jurte. Das ist riesig, dieses Ding. Das hat sie sich selber gebaut, mit zahlreichen Pelzen und Fellen so behangen. Heute wirklich absolut politisch unkorrekt, könnte man nicht machen. Aber damals ein wertvoll weicher Pelz, den schenkte der Mann der angebeteten Frau. Da hat sich Ursula Schulze-Blum gedacht, baue ich mir mal selber. Und in dieses Ding konnte sie sich zurückziehen und da hat sie aber wohl auch Hof gehalten.
Also kann man das lesen dann, dass sie in so eine frühe oder wie das Alterswerk dann ja auch noch zeigt und ihre sich wandelnden Selbstporträts auch eine späte Aktivistin war?
Ja, das könnte man so denken und würde man auch gerne so labeln, aber das sagt sowohl Stefan Diederich als auch die jüngere Kuratorin, die ihn bei der Arbeit unterstützt hat, das war sie nicht. Sie war schlicht eine Künstlerin und das, glaube ich, eine sehr gute Künstlerin, eine interessante, die mit Öl, Wachsmalstiften, Pelzen, Perlen, zahlreichen Materialien experimentiert hat und in ihren Bildern eben die Themen der Zeit verhandelt hat, den Wunsch nach Gleichberechtigung und ihre Rolle als Frau. Und das hat sie nicht aktiviert. In Szene gesetzt, aber ich finde mit scharfem Verstand, klug geführtem Pinsel und im Pelzbesatz des ein oder anderen Kunstwerkes, da finden sich übrigens auch Rasierklingen. Also die ist nicht weich und leicht zu haben, die Kunst, eher ziemlich Wundersam, finde ich, aber recht wirkmächtig.
Vielen Dank, Susanne Lurweg, über die Ausstellung Ursula, das bin ich, na und, im Museum Ludwig in Köln die erste große Retrospektive für Ursula Schulze-Blum. Danke. Das Triptychon, Il Trittico, das ist die letzte Oper von Puccini. Die hat er bis zur letzten Note tatsächlich auskomponiert, bevor er 1924 gestorben ist. Aber schon 24 Jahre vorher hat er mit dem Triptychon angefangen und hat eine Reihe aus einaktigen Kurzopern aus ganz verschiedenen Genres kombiniert. Komödie, naturalistisches Drama und Mysterienspiel. Die Libretti waren eingängig, eine Erbschleicherkomödie, ein Eifersuchtsmord und Familienzwänge, die eine Frau in den Tod treiben. Nur dann war der Verleger Giulio Ricordi dagegen. Er wollte nicht, dass die drei Kurzopern von Puccini auseinandergerissen werden. Das hat er befürchtet. Und so hat die Welt dann dieses Triptychon erst 1918 gesehen in New York nach dem Tod von Ricordi. Und Ricordi hatte recht. Selten sieht man Il Trittico in seiner heiligen Dreifaltigkeit. Und es wurden auch die einzelnen Teile mit anderen Opern kombiniert. Die Aufführung in der Hamburgischen Staatsoper, die wäre wohl heute ganz im Verlegersinn, denn sie ist komplett und wie komponiert und Elisabeth Richter war auf der Premiere heute Abend. Und Sie sind vor noch nicht mal einer Dreiviertelstunde aus dieser Premiere rausgekommen. Was schwingt denn jetzt gerade noch nach in Ihnen?
Ach, es schwingt eigentlich ein bisschen nach so eine Spurverwirrung. Also Erxeranisch hat ja eine Rahmenhandlung zu den drei doch sehr unterschiedlichen Geschichten erfunden. Und diese Rahmenhandlung nimmt für meinen Geschmack viel zu viel Raum ein, obwohl sie zeitlich natürlich nicht so viel rein auf den immer Raum einnimmt. Es ist immer vor einem jeweiligen Einakter wird eine Geschichte erzählt, aber das hat das Publikum auch verärgert. Da gab es tatsächlich also starke Unmutsäußerungen, so wie Rufe, wir sind hier in der Oper und nicht im Theater. Es war also filmisch dargestellt, die fiktive Biografie einer Künstlerin, die Rollen in diesen drei Opern spielt. Also ich bin nicht so ganz glücklich mit der Aussage des ganzen Abends, obwohl es musikalisch, das kann ich vielleicht mal vorwegnehmen, doch sehr, sehr gut war.
Axel Ranisch, der hat ja von Jugendtheater über Coming-of-Age-Filme und Roman bis Oper hat er ja schon alles Mögliche gemacht. Sie sagen, er verbindet diese drei Rahmenteile mit dieser Rahmenhandlung, aber in sich haben diese auch so eine Kohärenz, so eine Homogenität.
Die drei Teile sind ja sehr unterschiedlich. Sie haben das ja schon skizziert.
Ja, genau.
Also da haben wir eine Komödie und dann haben wir ein Eifersuchtsdrama und dann so ein Stück, was im religiösen, mystischen Mysterienraum spielt. Also ich kann das ja mal kurz skizzieren. Also in Puccini hat es beginnen lassen mit Der Mantel. Das ist eine Eifersuchtsgeschichte. Da hat sich ein Ehepaar nach dem Tod des Kindes entfremdet. Die Frau sucht Trost bei einem anderen Mann. Und der Ehemann ermordet dann am Ende den Rivalen. Das ist aber auch ein Sozialdrama. Das ist ein Leid der kleinen Leute. Das spielt im Hafenmilieu in Paris, basiert auf einem Theaterstück um 1910. Suor Angelica steht an zweiter Stelle bei Puccini. Das handelt eben von einer Frau, die ein uneheliches Kind hat, von einer reichen Familie. Weil das also nicht zu dem Ansehen der Familie passt, wird sie ins Kloster gesteckt und quasi weggesperrt. Aber sie sehnt sich immer nach dem Kind und nach vielen Jahren kommt also eine herzlose Tante und bittet sie, auf ihr Erbe zu verzichten und erfährt bei der Gelegenheit nur, dass das Kind schon seit 2 Jahren tot ist. Und dann bringt sie sich um am Ende. Und die dritte Geschichte, Gianni Schicchi, ist eigentlich die lustigste. Das ist eine Erbschleicherkomödie. Da ist die Familie mit dem Testament eines Verstorbenen unzufrieden. Alles soll das Kloster erben und dann rufen sie den pfiffigen Gianni Schicchi zu Hilfe, der verkleidet sich als der Sterbende, lässt den Notar kommen und diktiert ein neues Testament und beerbt aber sich hauptsächlich sich selber und nicht die Familie des Verstorbenen. Also das ist so, hat Puccini so angelegt, eine Geschichte, die vom Dunklen, von der bitteren Realität zum Hellen, zum Lachen geht. Axeranisch hat das umgestellt. Er beginnt mit der Komödie mit Gianni Schicchi, der Eifersuchtsmord ist in der Mitte und am Schluss ist das religiöse Stück. Wahrscheinlich wollte er mit der dieser Utopie der Erlösung. Sie ruft am Ende ganz vehement die Jungfrau Maria an und bittet sozusagen, dass sie ihr totes Kind im Paradies wieder treffen kann. Das verändert im Grunde aber nicht die Grundlinie, denn alle drei Stücke handeln davon, dass moralische Werte in Frage gestellt werden und die Bigotterie und Verlogenheit und Doppelzüngigkeit der Gesellschaft wird aufs Korn genommen.
Also gibt es doch Problem, was sich dann so durchzieht. Aber Sie sagen, also das eine spielt im Hafenmilieu, das andere hat wahrscheinlich auch im Inneren einer Kanzlei zu tun, das andere im Kloster. Wie packt man ein Bühnenbild um drei so verschiedenartige Schauplätze dieser Stücke?
Ja, also es ist ja kein Problem, wenn es eine Pause gibt in der Oper, dass man in der Pause ist ja genug Zeit, um das Bühnenbild umzubauen. Es gibt aber nur eine Pause zwischen dem zweiten und dem dritten Stück und die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten wird eben durch diese Darstellung der Rahmenhandlung gefüllt. Und das war einfach viel zu lang. Natürlich brauchen sie die Zeit, um das umzubauen, aber es war viel zu lang. Das war diese Handlung, diese Geschichte der Rahmenhandlung hat viel zu viel Raum eingenommen. Das hat das Publikum auch wirklich genervt, muss ich sagen. Also mich hat es auch genervt. Und ich kann das ja mal kurz skizzieren, wie diese Rahmenhandlung ist. Also da hat der Axel Ranisch die eine fiktive Schauspielerin erfunden, die nennt er Chiara De Tanti. Und diese Chiara De Tanti hat sich umgebracht. Und es beginnt noch vor der eigentlichen Handlung damit, dass sie sich also selber auch ermordet, also selbst umgebracht hat, Selbstmord begangen hat. Und die drei Einakter sind quasi diese Opernveranstaltung sind ein Teil einer Gedenkveranstaltung zu Ehren dieser berühmten Künstlerin Chiara De Tanti. Und dann hat also Axel Ranisch ganz witzig Statements, fiktive Statements natürlich von ziemlich bekannten Typen und Leuten eingefangen. Darunter kommt zum Beispiel der Regisseur Tom Tykwer oder Gustav Peter Wöhler, erzählen dann, was sie über diese in ihrer Zusammenarbeit mit dieser Chiara De Tanti erlebt haben. Da kommt irgendwie ein Sohn, der noch existiert, zu Wort und so weiter. Und immer mehr setzt sich so bis zum Ende hin, dass das Bild zusammen. Und das letzte große Stück, was diese Chiara De Tanti gespielt hat, das wäre Suor Angelica gewesen, was am Schluss sozusagen dieser des heutigen Opernabends war. Und da ist es ja auch so, diese Chiara De Tanti hat einen Sohn, der sich auch selbst umgebracht hat. Und jetzt sie identifiziert sich so stark mit der Rolle, dass sie davon nicht mehr, loskommt und quasi psychisch zusammenbricht und diese Rolle nicht mehr spielen kann. Und am Schluss ist quasi eine Trennung von Kunst und Leben aufgehoben. Das ist aber alles in der Rahmenhandlung. Das hat nichts mit den Geschichten der einzelnen Stücke zu tun. Und das empfinde ich als wirklich doch sehr problematisch, dass das nicht so auf den Punkt gebracht ist, was in den einzelnen Stücken so ist. Das ist zwar mit viel Witz und Tempo erzählt, zum Beispiel über Gianni Schicchi, aber das Tempo fehlt dann auch bei den beiden anderen etwas ruhigeren Stücken, ganz zum Schluss auch bei Suor Angelica. Da fehlt die szenische Spannung.
Und was ist mit der Spannung oder mit der Freude, die Sängerinnen und Sänger ihn gemacht haben? Ganz kurz noch am Ende bitte.
Ja, also das musikalisch war das hervorragend. Zum Beispiel die Elena Guseva, die hat die Suor Angelica gespielt, aber auch die Ehefrau in dem zweiten, in dem Eifersuchtsdrama, die umgebracht wird, das hat sie hervorragend gemacht. Der Sänger Roberto Frontali hat den Widerpart gesungen in dem Eifersuchtsdrama, auch ein hervorragender Sänger. Das war musikalisch wirklich sehr, sehr gut auch besetzt. Und am Pult war ja der Giampaolo Bisanti, der hat wirklich diesen Duktus der Puccini-Musik und auch die großen Gefühlswallungen, die ja Puccinis Musik immer transportiert, hat er sehr gut zur Geltung gebracht.
Vielen Dank, Elisabeth Richter, über die Inszenierung Il Trittico von Axel Ranisch in Hamburg. Zwei ganz unterschiedliche Filme, die diese Woche in den Kinos starten, möchte unser Filmkritiker Jörg Taschmann heute besprechen. Beide Filme hatten im vergangenen Jahr in Cannes Weltpremiere, nicht im Wettbewerb, sondern in den Nebensektionen, aber da sind ja manchmal auch Perlen versteckt. Und der eine ist ein Dokumentarfilm von Sergej Losnitsa, von dem haben Sie in den vergangenen Monaten vielleicht schon gehört. Er ist ein bekannter ukrainischer Regisseur, der aber aus der ukrainischen Filmakademie ausgeschlossen worden ist, weil er sich nach Ansicht der Akademie nicht deutlich genug gegen den russischen Angriff auf die Ukraine ausgesprochen hat. Und der andere Film ist von der marokkanischen Regisseurin Mariam Touzani, Das Blau des Kaftans. Und da geht es um das Handwerk eines Kaftannähers und um Liebe zwischen Männern. Der Film erzählt von Tradition und von einer ungewöhnlichen Dreiecksbeziehung. Jörg Taschmann, wer sind denn da die Protagonisten?
Also der Film spielt in der nordmarokkanischen Stadt Saleh und es geht um einen Kaftanschneider, Halim, der zusammen mit seiner Frau einen kleinen Laden betreibt, aber sie haben es immer schwerer, von seinem Handwerk zu leben. Und gerade weil die Kundinnen sehr wählerisch sind, sehr ungeduldig sind, er näht nämlich wirklich noch mit der Hand und weigert sich, eine Nähmaschine zu nehmen. Auch wenn einige der neureichen Kundinnen der Meinung sind, das würde der Unterschied würde ja keinem auffallen. Und so ist er immer gezwungen, Lehrlinge zu nehmen und hat jetzt einen sehr wissbegierigen und auch sehr talentierten jungen Mann, Youssef, der sich sehr viel besser anstellt als all die anderen Lehrlinge, die er bisher hatte. Aber es kommt dazu, dass Halim homosexuell ist und das lebt er normalerweise heimlich und anonym im Hammam aus. Aber dieser junge Mann, Youssef, ist seinen Avancen durchaus nicht abgeneigt und das bekommt natürlich Mina mit. Und obwohl sie die Neigung ihres Mannes toleriert hat in der gesamten Ehe und ihren Mann für den besten Mann der Welt hält, ist sie natürlich eifersüchtig. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass sie eben auch schwer krank ist und diese Eifersucht sich dann auch gegen Youssef richtet. Aber langsam macht sie dann eben doch ihren Frieden mit ihm.
Und wie wird das filmisch erzählt?
Also die Regisseurin Mariam Touzani filmt eben sowohl diese Arbeitsschritte eines aussterbenden Handwerks wie auch diese aufkeimende Liebe zwischen den Männern sehr detailgenau und auch sehr sinnlich. Und manchmal ist das vielleicht ein bisschen überkonstruiert, gerade wenn es zu so einer gewissen Hang zur Traurigkeit und zu dramatischen Entwicklungen geht. Und der Film gewisse Längen durchaus hat, er ist fast 2 Stunden lang, aber zunehmend wird er dennoch immer besser, besticht eben durch so eine Feinheit und auch Zärtlichkeit in der Darstellung der zwischenmenschlichen Beziehung. Und dann lässt man sich dann eben doch auf diese etwas andere Dreiecksgeschichte ein. Und die Sorgfalt von der Filmemacherin Mariam Touzani und auch ihrer belgischen Kamerafrau Virginie Sourdet sorgt dann wirklich für sehr sinnliche Bilder und für so eine feine Melancholie. Und die Widersprüche, die es innerhalb der marokkanischen Gesellschaft gibt, die werden auch ganz klar angesprochen. Da geht es eben um Unterdrückung der Homosexualität, den Platz von Frauen in der Öffentlichkeit, aber eben auch so eine latent mitschwingende Repression durch willkürliche Polizeikontrollen. Aber all das wird nie in den Vordergrund der Geschichte gerückt, sondern einfach sehr geschickt miterzählt.
Und dieses aussterbende Handwerk, weil da erfasst mich ja immer die Tragik und Melancholie, wenn ich von sowas höre. Wie wird das erzählt? Wie nah kommt man dem? Und was sieht man da auch?
Also man sieht wirklich diese ganzen Arbeitsschritte auch in Großaufnahmen, wenn die Nadel dann in den Stoff sticht und ganz feine, sehr schöne Arbeiten eben mit Goldfäden ausführt. Und diese Stoffe sind eben auch, allein farblich sind die schon so schön. Und man hat wirklich, Film kann ja sehr sinnlich sein und sehr haptisch sein. Man will die wirklich anfassen, man will die berühren.
Ja, man hört die wahrscheinlich auch, ne? Also man eben diese Nadel, das Handwerk, da gibt es ja auch immer was zu hören dann.
Und wie gesagt, natürlich funktioniert das auch. Das sind wirklich ganz tolle Bilder, die man in diesem Film eben auch sehen kann. Und es wird eben klar an der Art dieser Kundinnen in erster Linie, weil es sind eigentlich nicht Männer, die diese Stoffe kaufen, dass das etwas ist, was es immer schwerer hat. Also so eine Handarbeit wird einfach eben nicht mehr geschätzt.
Das sind die sinnlichen Bilder. Der Mann, um den es jetzt weitergeht, beim zweiten Film, der arbeitet mit gefundenem Bildmaterial, oder das hat er zumindest getan. Sergej Loznitsa hat seine Karriere begonnen mit Found-Footage-Filmen, also Bildmaterial und Archivaufnahmen, über deren Herkunft nicht viel bekannt ist. Und daraus hat er zum Beispiel einen Film zusammengebaut über die Blockade von Leningrad. Seit 2001 lebt Loznitsa in Berlin. Was hat ihn jetzt in diesem neuen Film, aber auch mit Found-Footage, interessiert?
Also dieser neue Film hat ja diesen Titel Luftkrieg, die Naturgeschichte der Zerstörung. Und da geht es eigentlich um die alliierten Bombenangriffe auf deutsche Städte wie Lübeck, Rostock oder Hamburg. Und das fängt an mit Totalen in der Nacht, die fast noch so eine gewisse Schönheit haben, weil dann plötzlich so Feuerkreise von den bombardierten Stadtlandschaften auftauchen. Und erst danach merkt man plötzlich, es handelt sich hier wirklich um Zerstörung, zerstörte Städte. Am nächsten Morgen oder an den nächsten Tagen laufen die Bewohner fast wie Zombies durch diese kaputten Stadtlandschaften. Und fast als Kontrast zu diesen Kriegsbildern zeigt Loznitsa dann eben auch die Fertigung von Munition für Kampfflugzeuge, auch die Herstellung der Bomber und erste Übungsflüge. Und wie immer verzichtet Loznitsa auf einen Kommentar. Es gibt ganz kurze Dialoge von Propagandareden, zum Beispiel von Montgomery oder Churchill.
Den Film hat er ja fertiggestellt, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Also bezieht er sich dann vermutlich nicht auf den aktuellen Krieg in der Ukraine in diesem Film, oder?
Also nicht explizit durch die Bilder, die er ausgewählt hat. Aber er hat natürlich jetzt, der Film ist im vorigen Jahr in Cannes gelaufen, da war der Ukraine-Krieg längst im Gange. Und er hat jetzt auch sehr viele Interviews gegeben zu diesem Film. Und da setzt er plötzlich Parallelen an. Zum Beispiel, wenn er sagt, er würde sich wünschen, dass die neue Allianz für die Ukraine, dass eben die Politiker ähnliche Reden schwingen würden, wie eben damals die Alliierten, die sehr siegessicher waren und die immer gesagt haben, wir werden die Deutschen besiegen, zum Beispiel, weil wir die bessere Munition haben. Also solche Parallelen stellt der Regisseur selber jetzt auf. Die gehen aber nicht aus seinem Film hervor.
Nochmal zurück zu dem. Sie haben es schon gesagt, Loznitsa verzichtet quasi traditionell schon auf einen Kommentar und will einfach diese Bilder für sich sprechen lassen. Funktioniert das in diesem Film?
Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einige Filme von ihm gesehen und ich finde, es funktioniert immer weniger, weil es gibt so eine Diskrepanz zwischen den Bildern und dem sehr cleanen Ton. Also das ist sehr fein herausgearbeitet, diese Nachvertonung. Aber für mich beißt sich das in gewisser Weise. Und dieser neue Film mit 2 Stunden Dauer ist auch wieder überlang, wirkt dann schon irgendwann auch redundant. Und diese Schreckensbilder sind so unterkühlt und intellektuell zusammenmontiert, dass ich da als Betrachter eher abgestumpft reagiere, als dass ich wirklich betroffen bin. Und auch wenn es natürlich offensichtlich die Absicht ist, diese todbringenden Bombardements auf die Zivilbevölkerung eben nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu kritisieren, dann bleibt mir diese Absicht letztendlich auch viel zu diffus. Und diese formale Strenge der Bilder und Töne, die schwächt das auch wieder ab. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Film sehr zwiespältig aufgenommen. Es gibt natürlich ein paar Bilder, die sehr, sehr beeindruckend sind, aber so als Ganzes hat mich das nicht in voller Gänze überzeugt.
Vielen Dank, Jörg Taschmann, über den Film Luftkrieg von Sergej Loznitsa und das Blau des Kaftans.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der britische Musiker Roger Waters will gerichtlich gegen die geplante Absage seiner Konzerte in Frankfurt am Main und München vorgehen. Die Entscheidung, den Mitbegründer der in den 1960er Jahren entstandenen Rockband Pink Floyd nicht auftreten zu lassen, verstoße gegen die Verfassung, teilte das Management des Künstlers mit. Die Behauptung, Waters sei ein Antisemit, sei eine falsche Anschuldigung. Die Behörden in München und Frankfurt am Main wollen seine Konzerte am 21. und 28. Mai absagen. Als Grund dafür verweisen sie auf das aus ihrer Sicht anhaltend israelfeindliche Auftreten des Musikers. Nur einen Tag nach der Ankündigung eines neuen Reality-Formats mit dem Sänger Michael Wendler hat RTL 2 die Doku-Soap wieder abgesagt. Sie werde nicht produziert, teilte der Privatsender in Grünwald bei München mit. Man entschuldige sich und habe die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen. Wendler gilt wegen Verschwörungsmythen zur Corona-Pandemie als Skandalfigur. Er hatte Lockdown-Maßnahmen mit den Zuständen in einem Konzentrationslager in Verbindung gebracht. Aus Sicht der Publizistin Katharina Nokun bleibt für RTL 2 trotzdem ein Imageschaden. Im Hinterkopf behalte man, dass der Sender ohne öffentlichen Aufschrei die Pläne durchgezogen hätte, sagte Nokun hier im Deutschlandfunk Kultur.
Mich hat auch verstört, dass man online auch verkündet hat, dass das halt ein Format privater Natur wäre und man wollte sozusagen Michael Wendlers problematische politische Ansichten irgendwo trennen von ihm als Privatperson, wo man sagen muss, naja, also seinen Telegram-Account hat er ja auch privat betrieben. Und selbst wenn das eine Art Job gewesen wäre, muss man sagen, macht's das dadurch besser? Und da frage ich mich, was ist dann das nächste Format, was mit so einer Argumentation dann vielleicht als, ja, kann man mal machen, vermarktet wird?
Die Publizistin und Politikwissenschaftlerin Katharina Nokun. Der Zirkus als eigenständige Form der darstellenden Kunst gehört künftig zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Auch das Singen des Steigerliedes als Hymne des Bergbaus und die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg mit ihrer bundesweiten Vernetzung wurden in das Verzeichnis aufgenommen. Die Kulturministerkonferenz bestätigte insgesamt 13 Neueinträge, die die deutsche UNESCO-Kommission empfohlen hatte. Dabei sind unter anderem auch die klassische Reitlehre sowie Bau und Nutzung des Spreewaldkahns. Außerdem die Kindergartenidee nach Friedrich Fröbel als kulturelle Form frühkindlicher Erziehung und Bildung.
Namjoon Paik hat studiert bei Stockhausen, war bei einer der coolsten Kunstströmungen dabei, beim Fluxus, also Quatsch im öffentlichen Raum, aber Quatsch, der durch seinen Kontrast zum Alltag der Betrachterinnen und der Betrachter die Gesellschaft reflektieren lässt. Und dann hat sich Namjoon Paik an die Fernseher gemacht. Manipulierte Bildschirme hat er zu Kunst gestellt, bevor er an der Kunstakademie Düsseldorf angefangen hat zu lehren. Und das mit den Fernsehern ist dann aber auch irgendwie ein Fluch geworden für ihn, weil bei Namjoon Paik alle immer daran denken. Das sagt die Co-Kuratorin der Ausstellung I Expose Music, Stefanie Weißhorn-Ponert. Und zeigt in dieser Schau nicht nur was zum Gucken, sondern auch zum Hören. Rudolf Schmitz.
(lacht) 1961 komponierte Karl-Heinz Stockhausen für das Kölner Theater am Dom das Musiktheater Originale, in dem Namjoon Paik einen 7-minütigen Beitrag lieferte. Er schmierte Rasiercreme auf seinen Körper, warf Bohnen in den Publikumsraum, wickelte langsam eine Papierrolle ab, spielte etwas Klavier mit Babyschnuller im Mund. Dazu ertönte eine Collage aus Rundfunknachrichten, Kinderlärm, klassischer Musik, elektronischen Klängen. Was also ist Namjoon Paiks Verhältnis zur Musik? Denn genau das möchte Kurator Rudolf Frieling mit dieser Ausstellung herauskriegen.
Ich vermute mal, da gibt es keine einfache Antwort.
Nein, aber es gibt Indizien, wie zum Beispiel, dass der Spaß, ein Klavier umzustoßen, nie aufhörte. Es hat er unendlich exerziert in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Er hat sich jedenfalls selber nie geschont. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wenn man merkt als Besucher oder Zuhörer, dass man auch nicht unbedingt geschont wird.
In 10 Räumen, darunter dem großen Oberlichtsaal, entfaltet sich mit einer Fülle von Materialien, Videos, Fotografien, Partituren, Objekten, geschriebenen Handlungsanweisungen, das unter Namjoon Paiks Regie inszenierte Geschehen rund um Musik und experimentelle Performance. Kein Zweifel, eines der großen Vorbilder für den koreanischen Künstler war John Cage.
Er hat 1958 Cage das erste Mal in einem Konzert erleben können, war am Anfang sehr skeptisch. Nach einer Stunde war er ein komplett begeisterter Cage-Schüler geworden und hat dann auch sogar gesagt, meine Zeit ist inzwischen so determiniert, dass es bevor Cage gibt, BC, before Christ eigentlich, und danach. Ne?
Das Dortmunder Museum kann seinen Sammlungsschwerpunkt in Sachen Fluxus hier so richtig ausspielen. Zum Beispiel mit dem Objekt Schallplattenschaschlik von 1963. Ein hochkant gestelltes Radio dient als Sockel für 2 Metallstangen, auf die mehrere Schallplatten gespießt sind. Mit einem mobilen Tonabnehmer konnten diese Platten zu kakophonischem Leben erweckt werden. Scratching im Jahr 1963. Die heutigen Besucher dürfen sich zumindest an die 2 Mikrofone des Participation TV begeben, dort hinein singen oder sprechen, wobei dann tanzende farbige Strahlenbündel auf der Mattscheibe des Fernsehgeräts erscheinen. Schon in den späten 1970er Jahren, unter anderem zur Documenta 6, experimentierte Namjoon Paik mit Live-Satellitenaufzeichnungen, die im Fernsehen übertragen wurden.
Er war der erste Künstler, der überhaupt in einem solchen globalen Maßstab gedacht hat. Und es ging nach wie vor zentral um Musik, in diesem Fall aber vor allen Dingen Popmusik. Also Laurie Anderson, David Bowie, Lou Reed, Peter Gabriel und so weiter. Ein Massenphänomen, sicher auch sehr stark beeinflusst von MTV, Videoclips. Und insofern diese Idee, dass plötzlich für Musik und experimentelle Kunst ein solcher globaler Rahmen dasteht.
Nice and casual, I like that. Do you think we'll see any more of the Mardi Gras?
Im größten Saal des Dortmunder Museums dann das gewaltigste immersive Kunstwerk, das Namjoon Paik geschaffen hat. Die Sextinische Kapelle. 1993 im Deutschen Pavillon auf der Biennale Venedig uraufgeführt. Videos werden zufallsgeneriert an die Wände und Decke des Raums projiziert. Von Joseph Beuys über David Bowie, Charlotte Moorman, das Living Theatre bis zu Bildern von sibirischen Schamanen aus einem Dokumentarfilm von Ulrike Ottinger. Die Videos überlagern sich zu einem Kaleidoskop. Die Tonspur taucht uns in den Mix von kulturellem High und Low. Das ist einfach nur fantastisch, macht ziemlich nostalgisch angesichts dieser Explosion von Talenten und umstürzlerischer Ästhetik. Großartig auch die sprachlichen Wolten, die Nam June Paik immer wieder vorführt. Frag nicht danach, was das Cello für dich tun kann, sondern frag danach, was du für das Cello tun kannst. Diese Paraphrase aus der Antrittsrede von John F. Kennedy prangt über einem Raum, der die Kollaboration mit der Cellistin Charlotte Moorman zeigt. Ebenso wie Nam June Paik ließ sie dabei gern ihre Hüllen fallen. Der Spaß, das Klavier umzustoßen, nimmt in dieser Dortmunder Ausstellung viele mitreißende Formen an. Und ein bisschen fragt man sich, wie kann das eigentlich noch getoppt werden?
Rudolf Schmitz über die Ausstellung I Expose Music in Dortmund. Wie modern muss ein Museum sein? Wer darf entscheiden, wie historische Relikte gezeigt und kontextualisiert werden? Das sind Fragen, die werden in Leipzig in der Gedenkstätte Museum in der Runden Ecke schon länger diskutiert und auch in die Öffentlichkeit eskaliert. Da streiten sich die Gründer und Betreiber des Museums mit der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, von der das Geld kommt. Ein wissenschaftlicher Beirat hat sich dieses Streits und seiner Position angenommen und auf seiner Frühjahrstagung jetzt Ideen zur Versöhnung vorgestellt. Alexandra Gerlach war dabei.
Der Ort ist authentisch. Die Präsentation des erweiterten Entwicklungskonzepts findet statt im alten Kinosaal der einstigen Stasi-Zentrale mitten in Leipzig. Die Wände schimmern in einem schmutzigen Beige. Der Geruch, eine Mischung aus Linoleum und Braunkohle, hängt noch in der Luft.
Wir sind hier an einem Ort von nationaler Bedeutung. Und zwar sogar von übernationaler Bedeutung, denn diese runde Ecke, die Demonstration vor der runden Ecke, die Besetzung der runden Ecke, reiht diesen Ort in die Reihe europäischer Freiheitsorte ein. Neben Maidan, Danzig, Prag, Budapest haben wir also hier ein Beispiel dafür, dass eine Bevölkerung aus eigener Verantwortung, unter Überwindung der eigenen Angst, versucht, Herrschaft zu stürzen, Macht zu entwinden, Freiheit durchzusetzen,
sagt Professor Peter Steinbach, der seit 2021 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats ist. Der Geschichtswissenschaftler ist derzeit wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin.
Und dieser Ort ist deshalb so wichtig, weil sich lange vor dem 9. November hier eine Protestbewegung, eine Freiheitsbewegung formiert, die diesen Ort Leipzig in die Reihe historischer, bedeutender Orte stellt.
Gezeigt werden hier in authentischen Räumen originale Banner, Fotos, Flugblätter, Flaggen und viele andere Zeugnisse der jüngsten deutschen Freiheits- und Revolutionsgeschichte mit vielen Texten. Außerdem zahlreiche Relikte aus dem perfiden Überwachungssystem der Staatssicherheit der DDR. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten, die den Betrieb der Runden Ecke finanziert, hatte daher zur Auflage gemacht, dass ein neues Konzept mit wissenschaftlicher Expertise erstellt werden sollte. Ungeachtet dessen müssen die in die Jahre gekommenen historischen Gebäude dringend saniert werden. Daran ist neben dem Bürgerkomitee auch die Stadt Leipzig interessiert, die das Areal am früheren Matthäikirchhof zügig entwickeln möchte. Ein Neubau für das Stasi-Unterlagenarchiv soll hier unter anderem entstehen und Räumlichkeiten für ein Forum für Freiheit und Bürgerrechte. Die Zeit läuft also, doch das Projekt kommt nicht voran.
Also wir haben hier einen gewissen Streit in Leipzig. Ist diese Ausstellung noch gut genug? Ist dieses Haus noch zeitgemäß? Ist dieses Haus noch interessant, weil es eben nicht ein in Anführungsstrichen, ich zitiere, modernes Museum ist? Also ich halte diesen Ansatz für am Thema vorbei.
Kritisiert Beiratsmitglied Basil Kerski. Der aus Polen stammende Politikwissenschaftler leitet in Danzig das europäische Solidarność-Zentrum und kennt kulturpolitische Auseinandersetzungen wie diese aus eigenem Erleben in seiner Gedenkstätte. Aus seiner Sicht wird die nationale und internationale Bedeutung der Runden Ecke in Leipzig nicht genügend gewürdigt.
Also wir haben es mit einem authentischen Ort zu tun. Es ist ein altes Gebäude, aber die Stasi, sie hat es eben benutzt, de facto mit Gewalt eine Gesellschaft in ihrer offenen, friedlichen Entwicklung zu behindern. Und diese Gewalt war ein Teil eines Imperiums, eines internationalen Systems, was von Moskau aus gesteuert wurde.
Das konkretisierte Entwicklungskonzept sieht drei grundlegende Themen für die Geschichtsvermittlung vor Ort. Die Macht der Stasi als Schild und Schwert der SED-Diktatur, Widerstand seit 1945 und die friedliche Revolution gegen die SED-Diktatur und drittens Selbstermächtigung, die Besetzung der Stasi-Bezirksverwaltung durch das Bürgerkomitee 1989. Das Papier liegt nun seit einiger Zeit zur Begutachtung bei der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten. Am 19. April wird der Stiftungsrat darüber beraten und auch über Gelder für das Museum. Stiftungsgeschäftsführer Markus Pieper macht im Gespräch mit dem Deutschlandfunk deutlich, dass die Stiftung eine museumspädagogische und multimediale Ausstellungsgestaltung für dringend geboten hält, um auch für junge Leute attraktiv zu sein. Ob das neue Konzept ausreichend ist, bleibt abzuwarten. Der Beiratsvorsitzende Peter Steinbach jedoch fühlt sich ausgebremst.
Ich habe das Gefühl, als wenn nicht alle geschichtspolitisch Verantwortlichen hier in Sachsen und in der Stadt erkennen, welchen historischen Ort von nationaler Bedeutung sie hier überhaupt haben.
Er spitzt zu, gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine gewinne die runde Ecke als historischer Ort eine neue, beklemmende Aktualität.
Die Demokratie hat nicht gewonnen. Sie bleibt weiter herausgefordert durch die Diktatur.
Und was das in der Konsequenz bedeute, lasse sich in Leipzig erfahren, so Steinbach.
Alexandra Gerlach über den Streit um die runde Ecke in Leipzig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Jetzt bloß nicht pathetisch werden. Warum eigentlich nicht? Wir leben in einer ziemlich pathetischen Zeit. Das ist Rüdiger Schaper aufgefallen. Er koppelt die Rückkehr des Pathos an den russischen Überfall auf die Ukraine. Denn, so der Tagesspiegel, nicht ganz pathosfrei, Selbstverteidigung beginnt mit der Sprache. Es mag, so Rüdiger Schaper, in den Ohren Schmerzen und Ängste befeuern, doch das Pathos ist mit großer Gewalt auf die politische Bühne zurückgekommen, in den Alltag. Wer Selenskyj und den Ukrainern das Recht auf verbale Verteidigung abspricht, nimmt ihnen die Waffen aus der Hand, liefert nicht mehr. Pathos, das ist der Versuch, das Grauen in Worte zu fassen und die Notwendigkeit, dieses Grauen zu beenden. Andererseits bemerkt Rüdiger Schaper, Pathos passt nicht in unsere Landschaft. Die jungen Menschen der letzten Generation spüren diese grundsätzliche Ablehnung. Ihre Klebeblockaden weisen einen hohen Pathosanteil auf, nur will das nicht verfangen. Apropos Generation, wenn auch in diesem Fall sicher nicht die letzte. Mit eigenem Pathos verkündet Adrian Kreie in der Süddeutschen etwas, was in Olaf Scholz'schem Pathos Zeitenwende heißen würde. Falls Historiker der Zukunft fragen sollten, beginnt Kreie, und wandelt dann die Wende leicht ab. Der Zeitenwandel erreichte die Welt am Dienstagvormittag 10 Uhr kalifornischer Ortszeit. Da trat der Präsident der Firma OpenAI in San Francisco vor die Kamera. Die künstliche Intelligenz, die er präsentierte, nennt sich GPT-4, also von GPT die vierte Generation. Was die kann, ist schwindelerregend. Und die nächste Generation ist mit Sicherheit schon in Arbeit. Ein besonders mit Pathos belegter Begriff ist Freiheit, Sicherheit schon weniger. In der Welt stellt der Jurist Kai Möller fest, immer häufiger spielen die Deutschen Sicherheit gegen Freiheit aus. Er meint, Deutschland und die Freiheit, das ist eine komplizierte Beziehung. Unter die Überschrift Freiheit gegen Sicherheit fällt nach Möller zum Beispiel, meine Freiheit, keine Maske zu tragen oder mich nicht gegen Corona impfen zu lassen versus die Sicherheit meiner Mitbürger oder meine Freiheit, auf der Autobahn zu rasen versus die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Womit wir bei der FDP wären. Das ist eine deutsche Regierungspartei, die Freiheit im Namen führt, die Autobahn noch nicht. Und der das FAZ-Feuilleton derzeit relativ viel Aufmerksamkeit widmet, vor allem Verkehrsminister Wissing. Der, hält Uwe Ebbinghaus fest, verfehlt dramatisch die Klimaziele der Regierung. Mit einer echten Wende, fasst es die FAZ knapp zusammen, hat er nichts im Sinn. Dabei drängt die Zeit, was manche offenbar nicht einmal nach den pathetischen Botschaften der letzten Generation verstehen wollen. Vielleicht, weil zu selten auf Autobahnen geklebt wird? Ein Gegensteuern mit wirksamen Sofortmaßnahmen ist überfällig, meint Uwe Ebbinghaus, wobei an erster Stelle die Einführung eines Tempolimits stehen müsste, nachdem sämtliche Negativprognosen der vergangenen Tage geradezu schreien. Das steht so wohlgemerkt in der FAZ, nicht in der TAZ. Die FDP, fügt Uwe Ebbinghaus hinzu, geriert sich als konsequente Sparpartei. Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin müssen aber auch für das CO2-Kontingent gelten. Mit der Tempofreiheit aber lebt Deutschland deutlich über seinen Verhältnissen. Kein Wunder, dass die Wertschätzung der Freiheit auf einem Tiefpunkt angekommen ist, heißt es in Kai Möllers Gegenüberstellung von Freiheit und Sicherheit. Das sei ein Problem, wenn man bedenkt, dass Freiheit zusammen mit der Menschenwürde und der Gleichheit die Grundlage unserer Verfassung und die Grundlage der gesamten freien Welt ist. Da ist Pathos dann wieder unvermeidlich. Ein Land, schreibt Kai Möller, das mit der Idee der Freiheit nichts mehr anzufangen weiß, wird nicht lange freiheitlich bleiben können oder wollen. Er meint, es spreche einiges dafür, die Balance von Freiheit und Sicherheit in Deutschland in Richtung Freiheit zu verschieben. Solange den Deutschen dazu nur die Tempofreiheit einfällt, vielleicht auch lieber nicht.